Genau, ich bin der David, ich hoffe, ihr kennt mich alle. Ich studiere ein bisschen Informatik, das hat aber absolut nichts mit dem Vortrag zu tun. Ja. Ich versuche das alles relativ einfach zu halten. Ansonsten habe ich, wenn ihr bei Niklas wart, eine ähnliche Politik, was Fragen angeht. Ja. Also Anmerkungen, Diskussionsbeiträge bitte am Ende und Fragen bitte sofort. Ja, ich will das ja alle alles verstehen. Ja, wir können danach auch ein bisschen diskutieren. Genau, der Grund, warum ich das Ganze hier mache, ist, weil es letzten Endes uns als Sozialisten und Marxisten darum geht, den Fortschritt zu entfesseln. Ja. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die menschliche Arbeitskraft möglichst effizient genutzt werden kann. Ja, und in dem halt irgendwie in dem es die bestmöglichste Wohlfahrt für alle gibt und nicht nur für wenige. Genau. Und das ein großer Druck von Marx ist ja immer dann auch, wie gesellschaftlicher Fortschritt irgendwie erst einmal befördert wird durch gesellschaftliche Strukturen. Ja. Dieselben Strukturen stehen dann aber irgendwann teilweise im Widerspruch zu zum eigenen Fortschritt und machen sich damit selber irgendwie überflüssig. Und ziemlich genau das erleben wir gerade mit der digitalen Revolution. Ja. Rede ich zu laut, zu leise? Ein bisschen lauter, ja, das ist mein Problem. Ich rede immer sehr leise. Genau, ich versuch's. Das Internet. Wer hat eine Ahnung, wie es entstanden ist?
Welches Protokoll?
Davon ist der US-Armee, der angesprochen
hat. Genau. Das war eigentlich eine Sache von großen Institutionen, von militärischen Sachen und von ein paar Universitäten vor allen Dingen. Ganz am Anfang, es ging darum, Computer zu vernetzen, ja, um die Auswertung von Daten einfacher zu machen. Ja. Also das ist auch der ganze Grund, warum das in so Sachen wie dem CERN entstanden ist. Was vor allem im CERN, also in einem Kernforschung, in einer Kernforschungseinrichtung in der Schweiz entwickelt wurde, war halt eben das World Wide Web. Ja. Also die Hypertext Markup Language, die Idee, dass du verschiedene Seiten hast, die alle gleich formatiert sind und alle aufeinander verweisen. Da ging es wirklich darum, einen Informationskatalog zu schaffen. Ja. Wenn man jetzt die gleichen Daten zum Beispiel von physikalischen Experimenten auswerten will auf verschiedenen Geräten, was muss man mit diesen Daten machen? Reicht es, wenn die nur einer hat?
Nein.
Nope, genau. Ja. Wenn ihr ein Team von Wissenschaftlern habt und ihr wollt alle die gleichen Daten bearbeiten, dann müsst ihr die Daten kopieren. Ja. Das ist eigentlich das Ganze, was das Internet macht. Das war einfach nur die Idee, du hast eine Verbindung, da musst du Sachen nicht mehr irgendwie zuerst auf einen optischen Datenträger brennen, ja, oder damals waren das Magnetbänder und so Zeug, manuell rüberschleppen, wieder einspannen und dann auslösen, ja, sondern du kopierst Daten andauernd. Und das ist eigentlich alles, was das Internet macht. Es ist eine riesengroße Maschine, um Daten zu kopieren. Ja, und eine, die immer und immer und immer mächtiger wird. Und das ist ja auch eine enorm praktische Sache. Ne? Man kann Sachen kopieren, man kann die weltweite Kommunikation so viel, viel einfacher. Ist teilweise viel kostenlos, es läuft auf dem Flatrate-Prinzip, man kann alles damit machen. Man kann kulturelle Ideen und kulturelle Inhalte zu einem enormen Extremsten streuen. Genau, das ist eine wichtige Sache, die man im Kopf behalten muss. Das Internet ist eine Kopiermaschine. Ja. Das ist nicht wie Rundfunk. Das ist nicht so, dass Sachen einmal gesendet werden, ja, und dann rezipiert sie jemand und liest es und versteht es oder so und sendet weiter zurück oder sowas. Das ist wirklich so, dass Computer einfach Sachen kopieren und speichern. Ja. Genau. Und das in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo sowas wie Urheberrechte existieren. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also wenn du auf die Seite von Bild.de oder Focus.de oder Spiegel Online oder sowas gehst und du ziehst dir die Website, dann wird die erstmal auf deinem Rechner zwischengespeichert. Die wird kopiert von den Servern von Spiegel Online zu deinem Computer. Ja. Das heißt, die ist auf deinem Computer, aber Spiegel Online hat auch irgendwelche immateriellen Rechte. Ja, da gibt es ein komisches Band zwischen dieser Website und diesem Verlag. Ja, und so. Und das ist natürlich eine Sache, auf die man bei der Entwicklung des Internets nie wirklich Rücksicht genommen. Das ist, indem diese Webseiten, dieser Code, die Daten, die haben halt eben kein kleines Etikett, wo dann dran steht, das gehört jetzt dem und dem. Ja? Die haben kein eingebranntes Zeichen oder sowas. Aus Daten ist es nicht ersichtlich. Das ist dem Internet doch ziemlich egal, das kopiert einfach nur 0 und 1. Ja? Also da gibt es einen ganz, ganz großen Widerspruch zwischen dem, wie Kultur früher verteilt wurde. Ja? Also entweder per Rundfunk, wo Mitschneiden erst einmal nicht vorgesehen ist, oder halt eben durch Datenträger, die halt gepresst werden, die das verwehrt haben, die dann über seit Jahrhunderten etablierte Verteilnetzwerke verteilt werden und dann wird das Internet einfach mal gnadenlos alles immer überall für alle kopiert. Ja? Und da gibt es natürlich einen großen Clash. Und das ist das, worum es geht, Internetpiraterie. Ja? Das ist der Versuch von Leuten, also von unten, von Konsumenten könnte man sagen, oder auch kleinen Produzenten, halt auf jeden Fall nicht von Leuten, die in der Medienbranche tief drin sind oder da Geld draus verdienen, was draus zu machen. Und dieses enorme geile Potenzial, Sachen ohne Grenzen kopieren zu können, ohne zu nutzen. Ja? Genau. Dazu kommen wir ganz mal kurz zu den Basics. Das Internet, also genau, Internetpiraterie. Das sind Leute, das sind Leute. Internetpiraterie ist gerade deswegen eine sehr spannende Sache, weil es eigentlich eine illegale Praxis ist, die ähnlich wie das Kiffen im Mainstream angekommen ist. Die Internetpiraten hatten lange, lange Jahre drauf, wenn es um die Verteilung von digitaler Musik oder so ging, den einfach Monopol. Ja. Also da waren Leute, da waren Hacker weit vor den Firmen am Start. Und das ist halt gerade eine sehr spannende Sache zu sehen. Das ist gleichzeitig, was mich an dem Thema auch interessiert, und das wir vielleicht auch mitnehmen können, ich finde es immer ganz spannend. Ich hatte so Eltern, die immer Konter gegeben haben. Ne? Also ihr kennt ja vielleicht den Typ von jemandem, der immer so ein bisschen versucht, in der Diskussion eine Herausforderung, die eigenen Glaubenssachen, die man halt da reinbringt, zu erschüttern, indem es immer ein bisschen Kontra gibt. Ne? Ihr kennt bestimmt nicht von Pädagogen, sondern meine Eltern. Eine von den Sachen, die ich von denen immer gehört habe, ist irgendwie, ja, Kapitalismus und Firmen sind dort effizient. Ja? Und die schaffen Sachen, die ansonsten die Genossenschaften und Staatskonzern einfach nicht hinbringen würden. Ne? Also andere Produzenten und andere Methoden, Sachen zu produzieren, würden einfach nicht funktionieren, ja? Oder würden nicht mit ihnen hängen. Im Internet sieht man eben dieses Paradigma, ja? Dass irgendwie der ganze Wohlstand, der geschaffen wird, dass der halt nur von kapitalistischen Firmen geschaffen werden kann. Ja? Und dass die Einzigen sind, die so irgendwas auf die Reihe bringen. Das sieht man einfach in Trümmern. Ja? Also die Idee, das ist einfach nicht mehr anwendbar in der heutigen Zeit. Das größte Wörterbuch, die Wikipedia, ist beweisbar ähnlich so gut wie kommerzielle Enzyklopädien, ja? Ist aber das ist Geschenke von uns. Das schaffen Leute umsonst, machen sie einfach nur aus Spaß. Ja? Das ist, weil Leute rumspielen. Die Wikipedia ist deswegen entstanden, weil an der Wikipedia mitzumachen, manche Leute spielen und arbeiten gleichzeitig ist. Ja? Das ist halt, das funktioniert wunderbar, das funktioniert richtig geil. Auch die größte Datenbank für Musik, ja? Ist auch von unten entstanden. Das waren auch Hacker.
Was? Spotify,
YouTube. CD. Ich komme gleich noch dazu.
Ist genau so.
Was?
Noch ein bisschen lauter, bitte.
Noch ein bisschen lauter? Ich habe mal versucht, die Tür zu machen.
Ja, das funktioniert.
Okay, wie geht es denn? Hatte ich jetzt nicht mehr. Genau. So, erst einmal jetzt eine kleine Geschichte von, also, wo war es da? Eine geschichtliche Abschluss, das soll ich nicht bedeuten. Jetzt komme ich mal kurz zu einer Kreativität selber, wie das entstanden ist und wie es ablief. Ja? Am Anfang des Internets waren so wenig Leute Teilnehmer im Internet, dass es eigentlich das Problem nicht gab. Ja. Also alles, was irgendwie digital war, die Leute hatten kein Problem, wenn es geteilt wurde. Die hatten auch keinen wirklichen Wert. Sachen, die geteilt wurden, waren sehr einfach. Es war am Anfang im Internet ja gar nicht mal möglich, Bilder so eine Weise hochzuladen, dafür was viel zu dir sein. Der Anfang des digitalen Güterverkehrs war so, ja, das war alles öffentlich. Ja. Ferner kam es dann irgendwann, also 98 oder 97 war es, hat das Fraunhofer-Institut den MP3-Musikstandard patentiert, ja, der heute noch nicht auch ist. Das war so anno 97. Damals waren dann 56K-Modelle, also die etwas schnelleren Internetverbindungen nachgemacht für Konsumenten erhältlich. Und es war nach und nach möglich, so binnen einer halben Stunde oder sowas ein Musikstück zu ziehen. Die Möglichkeit bestand dann für ja. Das war das eine ganz abgefahrene Zeit. Es gab auch Leute, die halt über eine T1, T2, T3 Leitung über die Uni dran gehangen sind. Wenn niemand von euch mehr betrifft, dann war so die ISDN-Probe quasi. Die konnten ein bisschen mehr ziehen. Ja. Also es gab nach und nach eine kleinere Gruppe von Leuten, die eben in Unis oder Firmen besser ziehen konnten. Und es gab eine größere Gruppe von Leuten, die ein kleines bisschen mitspielen konnten. Ja. Dann war auf einmal der Gedanke da, warum benutzen wir nicht die neuen Technologien und die neue Bandbreite, um halt eben auch gute Güter wie Musik zu tauschen. Ja. Und dann, das ist der Punkt, wo man von moderner Internetpiraterie anfangen kann zu sprechen. Genau. Das begann alles mit einem bisschen Netzwerk. Ja. Du kannst also rausgehen.
Ah, okay.
Der Punkt ist jetzt braun. Die hören euch besser an. Der Punkt ist, die Internetpiraterie begann im Großen und Ganzen mit Netzwerk, anno 98. Ja. Und seitdem ist es halt eigentlich ein Krieg zwischen den Inhabern und den Leuten, die den Content, den andere schaffen, an den Mann bringen. Ja. Hollywood und die Musikindustrie, da brauche ich euch nicht viel erzählen, das ist ein riesengroßer Markt. Ja. die gerade das Argument ist bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Die Musikindustrie ist ja aufgeteilt zwischen den vier großen Labeln. Also es gibt vier große Major Labels, Universal, Sony, was ist das noch? Da gab es noch also Sony, BMG war das nicht eine. Also es gibt auf jeden Fall es gibt glaube ich echt nur vier relativ große Labels. Warner war auch noch dabei, ja. Also es gibt vier relativ große Labels, die dann über Sublabels eigentlich den ganzen Musikmarkt schon seit den 80ern auf sich untereinander aufgeteilt haben. Das ist ganz ähnlich wie Hollywood. Ja. Das sind ja Branchen, wo man sehr viel investieren muss, um erst einmal daran teilhaben zu können. Also man braucht halt eben die ganze Struktur von Produktion und Marketing, plus halt eben die Netzwerke. Ne? Und es hat sich halt eben erst ab sehr hohen Stückzahlen gelohnt, weil die Hürde sehr, 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 sehr hoch. Also das war eigentlich ein komplettes Oligopol, die Leute konnten die Preise fast bestimmen. Also früher haben CDs ja 17, 18 Euro gekostet, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, lange keinen mehr gekauft. Ja, genau. Also das war auf jeden Fall ein sehr unbesichtiger Markt, das war nicht so ganz cool. Die hatten extrem was verlieren, ne? Die konnten quasi Geld drucken, wenn das hat. Gleichzeitig hatten sie eine starke Lobby, ne? Also die Urheberrechte wurden stark geschützt. Das Ganze, dass man in Deutschland die Möglichkeit erst einmal hatte, Tapes aufzunehmen aus dem Radio. Ja? Das war nur ein Kompromiss geschuldet mit diesen Rechteinhabern. Also es gibt immer noch, ne? Wenn man sich einen Tape-Recorder kauft oder ein ganz normales Radio, eine Abgabe, die entrichtet wird, einmal wirklich fällig, die wird mittlerweile auch auf dem Computer fällig, das sind so 20 Euro, glaube ich, das ist ganz so wenig, die wird einmal fällig, ne? Und die wird dann unter diesen vier Labeln aufgeteilt quasi. Ne? Also auch noch ein bisschen andere Kulturindustrie, Rundfunk und so ist auch noch am Start, ne? Aber die entgeben halt einfach mal eine Steuer, ja? so lief es halt damals. Und damit haben sie es Leuten dann erlaubt, dass sie ihre Sachen für sich privat aufnehmen können. Also nicht gewerblichen Umfang, aber ja, kommen wir gleich dazu. Genau, der beginnende Konflikt. Es gab dann irgendwann ein Netzwerk. Ja? Das Netz, das durch eine Klage durch Metallica zu Fall gebracht. Metallica haben sie extrem gehasst. Ja? Netzwerk war ein Versuch einer zentralisierten File-Sharing-Struktur. So, sagt irgendjemand von euch per der File-Sharing irgendwas? Niemand.
Also File-Sharing ist auch mehr von
mir. Joy?
Ja, es ist so, dass man selbst eine Datei runterladen kann und die dabei gleichzeitig aber auch ganz vielen anderen zur Verfügung stellt und das gleichzeitig von ganz vielen verschiedenen Stellen runterladen.
Mhm. Gleichzeitig von verschiedenen Stellen runterladen?
Oder nicht gleich, aber also.
Und dann eben
hoch, genau. Man ist gleichzeitig Sender und Empfänger. Das sind Verteilparadigmen. Das klassische Internet-Ding ist ja, dass du einen Server hast, ja, also du hast eine anbietende Maschine, die hat eine Internetverbindung, die auf Hochladen ausgerichtet ist, und du hast den Empfänger, den Downloader, den Client. Ja. So ein einzelnes Gerät, ja, das ist immer noch das übliche Schema. Ja. Also du hast den Client, der geht uns zum Server, benutzt es über einen bestimmten Dienst, nimmt Kontakt mit dem Server auf, ja, der teilt den Server damit die wichtigen Sachen mit. Zum Beispiel irgendwie Sachen wie, wer bin ich, ja, was sind meine Login-Daten und halt vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, und das, was ihr euch merken, ist die IP-Adresse, ja, also das ist quasi die Telefonnummer von dem Computer. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? IP-Adresse, genau. Ja. Also das ist, also bis jetzt war es eine 12-stellige Ziffer, ja, mit einem Dreierblöcken, mit vier Dreierblöcken, die halt, was?
12 Ziffern.
Ja, genau. Das war eine 12-ziffrige Nummer, die halt eben jeder Computer erstmal kriegt, wenn er sich einwählt. Ja, mittlerweile ist es auch ein bisschen kompliziert. Das bleibt dabei. Ja, jeder Computer hat eine einwählige Nummer, die er halt eben beim Datenverkehr gern, ja, und an denen halt die Daten akzeptiert werden. Genau. Die Struktur, die dann darüber, die man mit Hilfe von dem Internetprotokoll, also von diesen IP-Adressen, benutzt, ist halt in der Regel die von dem Server und dem Client. Ja. Der Punkt ist jetzt, wenn ich jetzt illegale Musik auf einen Server habe, dann brauche ich einen Server, brauche relativ viel Geld. Das sind ja Ressourcen, die man haben muss. Und es sind Ressourcen, die ich angreifen kann. Ich mache mich aufgrund von zwei Gründen Sachen an, dann kann ich einfach. Zum einen, wenn jetzt 1000 Leute von einem Server runterladen, ja, wenn ich das ganze Netzwerk stilllege, wenn ich diesen einen Server angreife. Ja. Außerdem, wenn ich einen Server habe und dieser Server lädt nur Musik hoch, dann ist es relativ leicht zu vermuten, dass da irgendwas gewerblich am Start ist. Ja, also wenn man das Geld hat, also die 50 Euro, was das immer noch kostet, also in Deutschland, in den Holland, in Holland, dann kostet das 20 oder 30 Euro, das war schon aber mal scheiße. Ja. Der Punkt ist halt, dass, also dass, wenn man das Geld dann schon mal reinsteckt, heißt das halt auch, dass man relativ angreift, was ich mache, und das halt irgendwie gewerbsmäßige Piraterieeinheiten unterstellt werden kann. Ja. Das ist nicht wünschenswert. Genau, und das, deswegen hat das noch nie gut funktioniert. Es gibt bis heute Server, wo man illegal Sachen runterladen kann. Ja? Und sind das entweder wirklich bandenmäßige Piraten? Könnt irgendwer von euch auch das irgendwie fühlen? Könnt irgendwer von euch fühlen? Ach, die waren cool, die waren super. 2004 gab es ja immer den iTunes Music Store. Ja? Und dann gab es ein paar coole Russen, die gemeint haben, ja, schaut's mal, also bei uns irgendwie steht Piraterie, das heißt, wenn man CDs brennen. Da steht nichts im Internet. Also wenn wir jetzt Zeug auf Russland verkaufen, kannst du ja keine Piraterie sein, russischen Recht. Und es ging auch ein paar Jahre ganz gut, bis irgendwie international Druck so krass geworden ist. Und so lange kann man bei aber irgendwie völlig egal, irgendwie für ein paar Cent so Songs bereiten. Das war super. Aber es war natürlich auch kriminell. Ja, die Leute hatten damit, die haben halt also wirklich ein eigenes Einkommen, den eigenen finanziellen Gewinn im Auge gehabt, auf Kosten halt eben dann von den Rechteinhabern, von den Produzenten, die ihre Musik sehr geklaut haben für den Zweck. Ja. So unkommerzielle solche Server, Fallschränkstrukturen, gibt es nur im Freundeskreis. Ja. Auf der Arbeit, fragt mal eure Eltern, oder wenn sie selbst arbeiten, schaut mal, ob es ein Netzwerk kommt. Normal haben da, also oft haben ein paar Leute da irgendwo zu liegen. An der Uni Bochum gibt es ein ganz krasses, was ich schon Freunden, also da gibt es relativ viel Fall. File-Sharing selber, das Wort beinhaltet den Tausch. Ja. Da geht es dann also darum, dass quasi nicht einer alles hochlädt, sondern alle ein bisschen was. Also jeder in seine Zielsammlung, geht ihr. Okay, das ist halt falsch. Peer-to-Peer ist ein anderes Paradigma. Bei Peer-to-Peer gibt es nicht Server und Client, ja, sondern Server und Client werden effektiv das Gleiche. Ja, jeder hat quasi die Idee, dass jeder einen symmetrischen Zugang zum Netz hat. Jeder kann gleichzeitig senden und empfangen, ja, und tauscht dann halt quasi immer zurück. Ja. Und das ist eine, also damit, das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Die wird auch kommerziell stark eingesetzt, zum Beispiel von Blizzard, das waren somit die ersten, aber auch von Apple. Genau. Die benutzen es halt dann quasi einfach, um, wenn jetzt jeder ein bisschen was hochlädt, dann muss der Server nicht mehr die Bandbreite für alle haben. Ja? Also das entlastet einfach die Server erst einmal. Gleichzeitig macht es aber auch ein schön unangreifbares Netz. Ja, das ist, wenn du illegales Zeug hochlädst, ist es super. Weil du halt quasi ganz, ganz viele Leute auf einmal abschließen müsstest. Ja? Also das, du kannst nicht mehr, zum einen kannst du dem einzelnen User nicht mehr unterstellen, dass er halt eben ein gewerbsmäßiger Krimineller ist. Ja? Weil das Leute Privatleute sind, die das über einen privaten Zugang machen.
Aber ist es nicht so, dass man da verurteilt oder halt strafrechtlich verfolgt wird, wenn man das macht?
Ja, komplett ist es. So.
Ich hatte jetzt den Unterschied zwischen Freistellung
und Netflix. Das ist eigentlich das Gleiche. Also es ist halt, das hat ein bisschen eine andere Konsum, also eine andere Bedeutung. Ja, also der Punkt ist halt, Freistellung heißt halt einfach nur Dateitausch. Ja? Und Peer-to-Peer ist das technische Konzept. Okay. Geht aber auch. Mehr oder weniger. Also die wenigsten Leute laden hier hoch, aber mit uns nicht. Aber weiß ich nicht. Genau. Rechtslage wird.
Ja. Ich sage, Blizzard, das gilt dann ja auch für Sachen, wie jetzt nicht ein Musikstück zu tauschen, sondern im Gaming-Server, wo es einmal auf das System gibt, dass da tatsächlich irgendwo ein Server steht, der es bereitstellt, was oft ja bei Shootern der Fall ist, so bei den alten Counter-Strike-Servern. Und dass es halt das gibt, dass der Server einer der teilnehmenden Spieler ist, also der ganz normale Rechner, auf dem das Spiel gespielt wird und der das eben verwaltet, der Host quasi.
Okay. Ist, ich weiß nicht, wie bei Blizzard die spielinternen Sachen gemanagt werden, weil ich auf jeden Fall sagen kann, was sie tun. Das ist zum Beispiel bei den relativ großen Uploads bei World of Warcraft, also bei den Updates, nicht Uploads. Das sind relativ große Sachen, die kommen regelmäßig raus und werden dann von Millionen Spielern gleichzeitig abgefragt. Ja. Und das gleichzeitig hat sowieso sehr viel Last auf ihren Servern, weil Leute halt zocken gewöhnt. Und dann benutzen sie es halt, um die Updates zu verteilen. Ja. Genau, also der Update, der Blizzard Downloader, der hat auch einen Betreuungsplan, der versucht immer ein bisschen mitzuschieben. Ja, das ist einfach. Also das sagt jetzt, die Technik sagt ja erstmal nichts drauf, ob der Inhalt legal ist. Ne? Das wollte ich damit nur sagen. Genau. Zuerst Geschichte oder zuerst Rechtslage?
Geschichte.
Okay, zuerst Geschichte. Eigentlich ganz einfach. Zuerst war Napster. Napster war im Prinzip bloß einen großen Server. Ja? Der Server sagt, die Musikdateien gibt's. Ja? Schau bei dem nur den Computer. Zum Beispiel der Computer Dieter 123, der hat irgendwie gerade alles in Metallica hochgeladen. Und dann konnte jeder gucken, ja? hat sich dann bei dir das Zeug geholt und selber wieder hochgeladen. Aber es war quasi so ein zentraler Index, die Telefonbuch schaut, kannst du mit dem Computer haben die Dateien haben durchgeschaut. Das Problem ist ja jetzt, wenn ihr ganz viele verschiedene Computer habt, ja, und wir sollen sich gegenseitig Zeug austauschen, wie findest du dann Zeug? Es gibt ja kein zentrales Verzeichnis mehr. Ja. Und das war eben der Punkt, wo Netzwerk gesagt hat, ja, das funktioniert ja alles nicht. Da brauchen wir einen zentralen, großen, wichtigen Server, ja, wo alle Sachen eingetragen werden. Ja. Damit haben sie sich aber auch andere Fragen gemacht. Das war eine riesengroße Party mit mehreren Millionen Usern. Die ersten Leute, die da DSL hatten, konnten sich da enorm freuen, wurde aber 2002 oder 2001 abgeschaltet. Ja, halt eben nach einer Klage der Bandwidth Telekom. Ja, da hat man es halt auch schon gesehen. Die haben quasi selber nichts hochgeladen. Ja. Trotzdem haben sie es Leuten halt so einfach gemacht, Sachen hochzuladen, dass sie halt selber sich strafbar gemacht haben und deswegen halt abgeschaltet werden konnten. Ja. Die weitere Geschichte ist halt quasi ein Versuch, von diesem angreifbaren, gefährlichen Geschäftsmodell wegzukommen. Da gab es verschiedene Lösungen. Ja. Eine war ELOP 2000 aus dem alten Netzwerk, was halt niemand mehr benutzt. Ja. Da war die Idee, dass du viele verschiedene kleine Server hast. Ja. Also, dass jeder konnte so einen Index-Server starten, du hattest viele verschiedene, nicht mehr einen großen, sondern ganz viele. Du musstest dir mal einen aussuchen, ja, und konntest dann halt da gucken, ob es da was gab. Und wenn es da nichts gab, was du wolltest, dann bist du zum nächsten. Ja. So lief es halt da. Dann gab es auch Direct Download. Das war die ganz harte Lösung. Du hattest einen Chat-Room und hast gefragt, habt ihr das Zeug? Ich biete das und dann hast du das wirklich getauscht. Ja. Das gibt es immer noch, leider hauptsächlich von Pedos. Dann gab es halt auch die Möglichkeit der weiteren Dezentralisierung und da gab es zwei große Konzepte. Das eine war Nutella Academia und das andere war BitTorrent. Ja. Und da kommen wir jetzt dann auch zur Rechtslage. Das geht da nicht an. Das ist irgendwie so 2003, 2004 gewesen, dass Academia und KVA groß geworden sind. FastTrack und Nutella, das waren die technischen Protokolle von den neueren Netzwerken. Die kennt ihr mal von LimeWire? Ja. LimeWire, kennst du noch? LimeWire hat sie noch. Genau, das waren die beiden. Ne? Also LimeWire war ein bekannter Nutella-Client. Stimmt, ja. Es gibt tausend, die ich jetzt vergessen habe. Die Seele, Wohnen und Frieden, die waren alles gute Sachen.
Ja, also die Domki hatte ich ja auch mal. Weil ich noch ja. Netz, da erinnere ich mich auch so ein bisschen.
Ja. Genau. Hat Cadendia, also Nutella und Pasa haben das Prinzip gehabt, ja, dass du, also du gehst letzten Endes hin und wählst dich ins Netzwerk ein, ja, und dann hast du dann quasi Nachbarn, also du hast ja Leute, die du kennst in dem Netzwerk, also IP-Adressen, und dann fragst du einfach der Reihe nach alle durch und sagst irgendwie dem, hey, du hast du Matrix den Film, ja. Dann fragt der quasi seine Nachbarn und der fragt seine Nachbarn und es ging halt ungefähr um 3 oder irgendwann am Ende bis zu 20 Hops. Ja? Also 20 Computer wurden dann quasi gefragt, kennt irgendwer von deinen Nachbarn diesen Film? Ne? Und es hat ja schon gut funktioniert. Also weil man konnte das irgendwie so konfigurieren, dass ungefähr alle Daten irgendwie nach so und so vielen Hops irgendwie verwandt. Kasse aber ähnlich. Ja? Wie greift man so ein Netzwerk jetzt an? Ja, du verbietest es quasi für Konsumenten daran teilzunehmen. Ja? Das waren alles Leute, die haben das nicht gewerblich gemacht, die haben das zusätzlich zu dem normalen Medienkonsum privat laufen gehabt. Ja? Und die wurden dann angegriffen. Also die wurden dann letzten Endes kriminalisiert. Ja? Und gegen die wurde dann halt die Repression aufgefangen. Es ist ja jetzt nun in so gut wie keinem Land der Welt wirklich strafbar für den privaten Gebrauch Urheberrechte zu verletzen. Ja? Strafbar im Sinne von Strafrecht. Der Polizei ist es in der Regel relativ schnuppig. Ja? Es gab 2006 unter, oder war das 2004, das war 2004, ja, das weiß ich noch, das war unter Gerhard Schröder, ja, kurz vor seiner Neuwahlreferendum. Es gab 2006 eine Urheberrechtsreform, ja, und da, 2004, ja, und das war damals noch die SPD. Und da wurde das. Da wurden einerseits die Strafen aufgefahren, gleichzeitig gab es halt eben diese Bagatellklauseln. Ne? Also wenn man nur einmal irgendwie Zeug hochlädt und das in einem kleinen Umfang und nicht gewerblich und blablabla, dann ist es nicht strafbar. Ja? Das war nämlich damals unter dem Schlagwort Kriminalisierung der Schulhöfe. Ne? Das, ja, das ist halt, also es ist mittlerweile so dermaßen Mainstream, dass es dann keine Sau mehr guckt. Ja? Aber der Punkt ist halt einfach, damals war das halt, das war in einem gewissen Rahmen halt nicht strafbar, finanziell halt schon. Ja? Und das große Problem war halt das Zivilrecht. Ja? Und das wurde, Zivilrecht ist halt immer so, wenn jemand Urheberrechte hat, ne? Und jemand hält sich halt nicht schließlich an diese Urheberrechte, dann kann man halt Zivilrecht Schadensersatzansprüche gegen die Person geltend machen. Und das wurde damals halt eben ermöglicht. Ja, das, da komme ich jetzt gleich noch dazu.
Eigentlich kannst du nur eine Unterlassungserklärung fordern erstmal. In einer Vertragsstrafe eine Unterlassungserklärung veranlagt.
Ja, ja, genau. Der Punkt ist halt, was die Anwälte gemacht haben, es war sie dann jetzt mittlerweile erlaubt, ja, nach privater Nutzenlandung, ne? Also wenn Leute halt eben, also das Problem bei den Netzwerken war ja quasi, die waren wirklich sehr, sehr offen. Ja, du musstest den LimeWire installieren und dann konntest du los runterladen. Das war's. Ne? Jetzt konnte natürlich irgendwie einer von den findigen Juristen, von denen die im Dienste der Medienindustrie standen, hingehen und einfach mal gucken, ja, wer lebt denn ein bisschen hoch. Ne? Hatte dann von den Leuten die IP-Adressen im Klartext. Ne? Und dann gab es halt eben die Rechtslage, dass man mit diesen IP-Adressen hatten halt also privatwirtschaftliche Akteure, also private Leute, nicht staatliche Stellen, keine Polizisten oder Beamten oder so, hatten aber trotzdem ein Auskunftsrecht gegenüber den Providern. Das wurde dann, die haben dann tausend und abertausend von diesen Datensätzen geschaut, der hat das hochgeladen, der hat das hochgeladen, der hat das hochgeladen, bei den Amtsgerichten vorgelegt. Die haben das dann in Serie abgestempelt, ohne es wirklich zu prüfen. Also es wurden schon etliche einfach nur völlig falsch gestellt und es wurden halt auch kassiert, aber die waren so überflutet. Ja. Weil man halt einfach Millionen Leute auf einen Schlag kriminalisieren wollte, mit Mitteln des Zivilrechts, also gar nicht des staatlichen Strafrechts, sondern des privatwirtschaftlichen Zivilrechts, das ist halt einfach für die Gerichte nicht anders zu handeln, weil das war eine riesen Kampagne, damals auch neu. Und dann ist halt dann hatten die über die IP-Adressen waren, die Namen rauszufinden. Ja? Und dann ist man halt übergegangen, diese geilen Abmahnungen zu schicken. Da hat bestimmt jemand von euch schon mal einen bekommen, oder?
Nein,
niemand hat eine Abmahnung. Viel wie Scheiß treiben. Ne?
Ich verstehe also nicht, warum, aber ich habe echt noch keine bekommen.
Ja, manche Menschen haben Glück. Ich habe insgesamt, ich wurde zweimal erwischt, einmal wegen die Atzen und einmal wegen Bushido. 1000 Euro habe ich geblecht in meinem Leben. Also es ist immer, ja.
Dann auch für so einen Scheiß.
Was? Das war sehr peinlich. Ja. Das war halt wirklich so ein Trash-Filmabend, und dann ist halt gerade dieser Bushido dieser schreckliche Film von den Zeiten ändern nicht rausgekommen. Und wir wollten das ihn halt reinziehen, und dann kam es halt so. Ne? Genau.
Also Bushido
nicht persönlich vorbei. Was? Warum Bushido nicht persönlich vorbei? Ich glaube, ich habe das gesagt, aber vorhin auch nicht so Film gesehen. Ja, aber egal. Der Punkt ist halt, dass diese Anwälte oder diese Content-Mafia, der Begriff kam so nach hoch, also privatwirtschaftliche Anwälte, konnten auf einmal an Klarnamen von Leuten, die halt eben diese Tauschbörsen benutzten, ja, und konnten die halt eben belästigen. Ob es rechtlich ist oder nicht, ist eine gute Frage. Ja.
Kann man zum Beispiel sagen, dass es einen Künstler gibt, den das vielleicht. Also ich habe ein Interview mit Prinz Pi zum Beispiel gelesen, der hat gesagt, bevor jemand nichts angeht, soll das illegal runterladen und andere klagen da selber. Also kann man dann sagen, es variiert von Künstler zu Künstler, ob man das sozusagen illegal ziehen kann oder nicht, wenn es privatrechtlich stattfindet.
Die Künstler sind eine heterogene Gruppe und die haben alle ganz verschiedene Meinungen. Es geht von Leuten, die ihr Zeug einfach verschenkt haben.
Genau,
oder für die Künstler ist es eigentlich auch eine coole Sache, weil es halt einen Haufen, wenn es sehr stark von Node hat, zum Beispiel die Arctic Monkeys.
Ja, also der Punkt ist, dass die Künstler haben die Rechte in
Haus. Genau, die Künstler haben
die Rechte.
Also
die
Künstler haben
die Rechte, die jetzt halt zu
Platz da oder wie
oder so. Ja, eben. Die haben die Zeichen das halt irgendwann schon erkannt gehabt, die Künstler. Viele haben das auch dann genutzt und die wollten ihre Fans gar nicht kriminalisieren. Das gibt von System of a Down, Download das Album oder Steal das Album. Also so ein Album, was in so einer selbstgebrannten Optik irgendwie rauskam. Also die haben es ein bisschen lustig gemacht, aber haben es auch cool. Ein Haufen Leute haben sich davon profitiert. Ne? Viele haben. Okay. Genau, ein paar Künstler haben davon sehr profitiert, ja. Andere haben es genutzt, andere wie Metallica haben sich sehr darüber aufgeregt. Ja. Es gab eigentlich alles. Ja.
Das ist wirklich der Klassiker. Ich sehe es nicht.
Danke. Genau. Ja. Der Punkt ist halt, wie der Niklas schon recht korrekt angemerkt hat, die Künstler sind nicht die Rechteinhaber. Die Künstler haben normalerweise einen Vertrag mit dem Label, was halt eben die Verwertung den Label überlässt. Und die Label haben jetzt natürlich ein Interesse, sich verschiedene Einkommensströme zu erschließen und natürlich die wirtschaftlichen Chancen, die der Staat ihnen gibt, oder den sie sich selber erlobbt haben, je nachdem zu nutzen. Ja. Und die, wenn es endes halt auf die Pressung von Millionen von Leuten herausläuft, dann macht man das dann halt. Ne. Diese Abmahnschreiben gehen in der Regel so drauf, dass halt eben mit einem Schadensersatzverfahren bedroht wird. Ja. Was dann richtig, also man fordert einen Schadensersatz, ne? Aber einen Schadensersatz muss man halt vor einem Gericht durchdrücken. Also da braucht es eine wirkliche Verhandlung. Ja? das ist sehr, sehr aufwendig. Und da gibt es schon auch ein sehr hohes Summen. Ja. Vorwurf ist halt eben, dass dieses durch das Peer-to-Peer-Prinzip Sachen anderen zur Verfügung gestellt wurden. Ja. Also damit war quasi jeder ein Raubkopierer oder ein Pirat. Ja. Die einfachere Lösung aus Sicht von der Industrie war dann, dass man Leuten halt eben dann den goldenen Handschlag anbietet oder halt eben die goldene Abfuhr, wie auch immer, oder halt Schutzgeld fordert letzten Endes und halt sagt, ihr unterschreibt eine Unterlassungserklärung, die kommt dann immer mit. Ne? Also man wird ja erstmal bedroht und mit horrenden Summen konfrontiert, irgendwie so Schadensersatz 300.000 Euro oder so, wie es man dann gerne macht, als halt gefilmt war und bei Musikstücken sind es immer noch 40.000 oder sowas. Also ganz so seine Summen, da wird man dann bedroht, da heißt dann irgendwie, was es alles für Urteile gab und wie unsicher die eigene Rechtsposition ist und sowas und wie das ist zwecklos. Ja, und dann kommt halt am Ende diese Unterlassungserklärung. Ne? Und wenn man die unterschreibt, sagt man halt irgendwie ja, also wenn es nochmal, ich lasse es ab jetzt, ich lade nie wieder was hoch, wenn ich es nochmal mache, zahle ich irgendwie 40.000 gleich mal, so auf die Hand. Ne? Und dann muss man halt noch irgendwie so ein Handling-Charges zahlen, also halt dann das Schutzgeld, ne? an die Lobby, also an die Anwälte. Ne? Man muss da quasi diese Unterlassungserklärung unterschreiben und dann halt eben noch so 1.000 Euro zahlen oder was ja auch. Das wurde mittlerweile, glaube ich, gecapped auf irgendwie 450 Euro oder so. Ich glaube, 2009 noch eine neue Reform von den Anwaltsgebühren. Ne? Aber so läuft es halt eben. Ne? Das, wie gesagt, man macht sich also Angreifer, wenn man hochlädt. Ja, jetzt sind wir sehr, sehr schnell von Geschichte zu dem Ding gekommen. Genau. Wie kann man sich davor schützen?
Wovon meinst du jetzt?
Gibt's noch eine Sache. Ich würde ganz gerne noch eine Sache zur heutigen Szene sagen. Wir waren jetzt bei zentralisierten Kartoffel-Netzwerken, ja, und dann sind wir gekommen zu dezentralisierteren oder ganz dezentralisierten Kartoffel-Netzwerken und dann das, was sich durchgesetzt hat, die Lösung. Oh, danke schön. Die Lösung, die sich durchgesetzt hat, war dann BitTorrent. Ja. BitTorrent ist das Dominante, das habe ich auch schon kurz erwähnt. BitTorrent, das ist das Ding, was auch Blizzard zum Beispiel handelt oder was auch in der Privatwirtschaft an vielen Stellen Anwendung findet. Ja. BT hat den Vorteil, dass es ein schönes Programm ist. Es ist sleek, es läuft gut, es hat einen effizienten Algorithmus. Das ist komplett eine BT-Falle. Der Grund, warum man es genommen hat, ist, weil es das große Netzwerk fragmentiert hat. Compeller war ein schönes, großes, riesiges Netzwerk für alle. Genauso wie E-Dom. Für alle das gleiche Programm, für sämtliche Konten das gleiche Programm, für alle User das gleiche Programm. Das war echt cool, das war so von den digitalen Commons, das war super. Also du konntest von Computerspielen bis zu Filmen alles runterladen. In einem Content, das war sehr schön. Aber auch sehr angreifbar. Ja, diese gleiche Zugänglichkeit galt halt eben auch für sämtliche Strafverfolger und schwarze Leute. BitTorrent hingegen ist das Prinzip, dass du für jede Datei, ja, oder für jede Einheit von Content, für jeden Film, für jedes Spiel, für jedes Album, ein eigenes kleines Netzwerk hast. Ja. Du benutzt alles BitTorrent, ja, aber du musst dich quasi die Parameter und die Möglichkeiten, in jedes Netzwerk zu kommen, erst einmal finden. Ja. Versteht sich nicht, Mann? Also das läuft dann wieder so .torrent-Dateien oder Magnet-Links. Da gibt es Seiten, die halt so Börsen sind dafür, zum Beispiel eben die Pirate Bay, die kommt da auch aus der Szene, das ist ein sehr bekannter Vorreiter. Die haben so eine Indexseite, da konnte man einfach uns eintragen, man konnte einsehen, man konnte die kommentieren und dann sich halt diese Konforendateien, die halt einen informiert haben, wie man ins Netzwerk reinkommt, runterladen und anwenden. Ja, und dann war man das Netzwerk drin. Magst du das illustrieren oder? Ja, egal. Der Punkt ist halt, dass Pervers damit hat auch sehr angreifbar gemacht und seitdem im Fokus der Öffentlichkeit. Vorteil davon ist halt eben, dass es den Strafverfolgern, die damals halt schon auf dem Video waren und das Netzwerk stark angegriffen haben, also die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, ist über 0,1% gestiegen. Ne? Also es waren immer noch so viele Leute und so wenig Anwälte. Aber der Punkt ist halt eben, dass man so aus Defensive war betroffen, dass man das sicherste. Das ist halt eigentlich der Punkt. Dann parallel dazu kam es aber zum globalen Team von Breitband-Internetverbindungen. Ja. Plus es kam irgendwann Google, die hat YouTube gekauft. Ja. Und damit haben wir momentan irgendwann die Szene, wie sie heutzutage aussieht. Rechtslage habe ich ja schon grob umrissen. Hochladen ist illegal, runterladen nicht. Gewerbsmäßiges Hochladen ist in jedem Fall besonders illegal und strafbewehrt. Ansonsten ist es eine privatwirtschaftliche Sache. Also man wird quasi, wenn man an der digitalen Vergesellschaftung von Kultur teilnimmt und die Leute für umsonst auf eigene Kosten zur Verfügung stellt, was ein sozialer Akt ist. Ja. Wird man von privatwirtschaftlichen Akteuren verfolgt, das ist so die Take-Home-Message, das ist nämlich das, ja, das sind die Leute, vor denen man sich verteidigen muss. Ja. Im Gegensatz zum Geheimdienst oder so. Ne? Ja,
wenn ihr es gemerkt habt, ist nicht strafbar. Oder habt ihr nicht gedacht, ich Verpflichtung ist nicht strafbar. Ja. Das ist heißt, ein privater Rahmenbeschied und keiner, auch kein Gewerbsgedanke dahinter steht.
Ja, wobei das, jetzt kommen wir dann zum Thema Privatkopie.
Ne? Ja, genau.
Ja, Privatkopie ist quasi. Also was damit gemeint ist, ist halt, wenn jemand sich ein Album kauft, ne, und dann für den Fall, dass zum Beispiel eine CD kaputt geht oder will es seinen Neffen schenken oder so, eben dann eine Privatkopie anfertigt. Ja. Das ist, soweit ich weiß, legal, sei denn, man umgeht einen technischen Schutz. Oder? Los, oder?
Ja,
einen wirksamen
technischen Schutz.
Einen wirksamen technischen Schutz, ja. Das heißt, es ist echt auf Privatkopie abgeschafft. Das ist genauso wie irgendwie politische Folge, die nicht in Asylrecht. Sei denn, sie reisen irgendwie über eine sichere Drittstadt an. So Frankreich. So, ne? Ja, also das Recht auf Privatkopie besteht theoretisch, aber so gut wie jeder Mist ist kopiergeschützt und dementsprechend nicht darunter gefasst.
Aber der technische Schutz ist in aller Regel nicht wirksam.
Ja.
Was? Der technische Schutz ist in aller Regel nicht wirksam.
Das spricht dir so.
Also wenn ich eine CD einfach so kaufe, dann ist es in aller Regel nicht wirksamer technischer Schutz, weil ich das mit ohne großen technischen Aufwand umgehen kann. Genauso wie eine Sachbeschädigung, keine Sachbeschädigung ist, wenn sie mit Wasser entfernt werden kann.
Ja.
Also das ist nicht wirksam.
Das ist immer sehr sinnvoll bei sowas mit einem Anwalt. Das ist natürlich schon alle total bekannt. Genauso wie wenn euch eine Polizei in den Arsch lässt. Genau. Wie schaut es heute aus? Die heutige Szene. Gibt es noch irgendwelche Fragen zum Themenblock? Geschichte von Peer-to-Peer, Technik von Peer-to-Peer und Rechtslage von Peer-to-Peer?
Ja. Gibt es einen rechtlichen Unterschied, ob man jetzt was wirklich komplett auf die Festplatte runterlädt oder über den Stream?
Schwierig, es ist nur nicht abschließend geklärt.
Also das ist ein Unterschied, gibt es abschließend geklärt.
Wie ist es rechtlich zu bewerten?
Also rechtlich zu bewerten ist, in aller Regel wird halt ein Strafverfahren eingestellt, wenn es nicht runtergeladen wird. Also das ist ja auch bei der Sprengung von Kino-Steam.PO gewesen.
Kino.PO.
Ja. So gewesen, dass in aller Regel die Leute nicht belangt wurden, die es eben nur gestreamt und nicht runtergeladen haben. Und auch die Leute, die es runtergeladen haben, in gewissem Maße halt verfolgt werden konnten. Ja. Aber bei denen, die es gestreamt wurden, wurden keine Strafverfahren eingestellt, sondern halt geplant am Auskommen. Ja. Also das ist. Das ist natürlich, okay, wenn halt der Staatsanwaltschaft eigentlich ist es halt speichern und damit wird mir egal, aber der Punkt ist halt, dass es in einem so geringen strafbaren Rahmen ist, dass es aufgrund der Gerichtseffizienz quasi einfach eingestellt wird.
Ja.
So wird es halt trotzdem schreiben, aber es ist halt dann ziemlich egal.
Ja. Ja. Also es gibt einen Unterschied zwischen Streaming, also quasi die. Das Stream ist ja quasi nicht, dass man sich irgendwie die DVD klaut und sie mit nach Hause versteckt oder so, in seiner Räuberbande, in seiner Höhle, mit seinen Piraten teilt oder sowas, sondern das ist quasi, dass man sich ins Kino reinschleicht. So habe ich mir das mal erklären lassen, rechtlich gesehen, oder? Ja, egal, ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied dazwischen und das ist, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt. Ne? Und du?
Ja, gilt das eigentlich immer noch? Man hat es ja früher immer so auf DVDs oder so gesehen, von wegen die Kinder, die vor dem Gefängnis sind und das ja Kapabarie und auch vielmals Hängigte. Zählt das noch mit diesen Filmdownloaden gleich nach dem Gefängnis, weißt du das?
Das war eine Angstblocke. Das war eine reine Angstkampagne. Also die haben nicht die können dir bitter viel Zaster zocken. Die können dir echt an dein Geld gehen, aber halt nicht ohne weiteres. Und vor allem Kinder sind halt sowieso erst einmal raus. Also da gibt es einen ganzen Haufen Urteile, wenn jetzt irgendwie die Eltern den Kindern gesagt haben, schau, Bur, ja, du lädst jetzt nichts runter. Und der Bur macht es dann trotzdem am elterlichen oder väterlichen PC. Dann ist das, ja. Dann ist,
ja.
Was für ein Punkt ist, es war jetzt eine Störkraftreihung für illegal gefunden worden. Da hat man eben, also da gab es halt auch ganz viele Leute, die halt diese Alben hatten.
Ja.
Und die haben die dann halt kopiert und teilweise halt auch gegen Geld verkauft. Und das war halt dann ziemlich strafbar und das kann dann halt auch zu Fallstrafen führen.
Ja.
Also das ist dann eine gewerbliche Nutzung.
Ja.
Inzwischen ist es halt nicht mehr so wirklich relevant, weil man die ganzen Sachen halt auf YouTube angucken kann, oder zumindest irgendwie bei Spotify.
Ja.
Und von dem her ist es nicht mehr so relevant, aber strafbar ist es halt als gewerbliches. Und das ist halt schon so, und es kann auch bis zu 5 Jahren gestraft werden.
Ja. Wolltest du noch dazu sagen?
Ich wollte noch nicht studieren, aber das hast du schon
wirklich gehört. Genau, das ist das Spannende. Die Szene, die sie seit ungefähr 5-6 Jahren ausschaut, ne, hat sich ziemlich umgewälzt. Also früher, ich habe ja schon gesagt, es gab ganz am Anfang wirklich ein Monopol, wer irgendwie Musik oder Film Cent haben wollte, hatte nur das illegale Zeug. Mittlerweile ist es sehr, sehr viel vielfältiger. Mittlerweile schaut es eigentlich eher so aus, ganz unten, ne, also ganz am Anfang und dann am einfachsten sind so Sachen wie YouTube. Ja. Bei YouTube ist es ja prinzipiell so, jeder kann was hochladen, ja, und jeder kann es dann halt anschauen. Und YouTube ist nicht verantwortlich, was Leute hochladen. Die Leute sind selber verantwortlich. Und der Punkt ist, dass es, wenn gleich jeder weiß, dass da irgendwie bitter viele Alben, also wenn man jetzt mal die Größenordnung, ja, an der illegale Sachen über YouTube gehen, ist von anderen Stimmen. Also das ist ganz, ganz, ganz enorm krass. Es wird halt immer ein bisschen ignoriert, wie schlimm das halt eigentlich für die rechten Wetter ist oder was für eine Krise das aufgelöst hat. Das ist ja auch so losgucken wie die scheiß GEMA so dermaßen da dahinter. Ne? Aber wenn man sich mal jetzt irgendwie YouTube anguckt und einfach mal hingeht und so einschlägigen Jargon googelt,
spitze mich. Bei YouTube ist es halt auch so, dass YouTube mal aushandelt, bestimmte Gesetze für Musik.
Ach scheiße,
aber
ich bin doch
ja, ein dass die Rechteinhaber auch Geld bekommen.
Die machen es aber einfach wieder.
Nee,
die machen es nicht wieder.
Ja,
aber wegen
dem Thema. Ja. Das ist ja wohl gleich wieder beim Jugendlichen mit technischen Schutz.
Das kannst du aber sehen.
Wie viel haben wir? 48 Millionen, auch wenn man Cool Movie bei YouTube sucht. Ne? Das ist ähnlich. Was? Irgendeins. Also viele Leute, wenn sie jetzt, seitdem man bei YouTube stundenlang Sachen und nicht mehr irgendwie in Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 hochladen muss, gibt es halt einfach so viele Filme, die da einfach irgendwie geshared werden. Wenn ich jetzt irgendwie hingehe und mal von Album suche, dann frage ich mich, wie viele werden es wohl sein? 70 Millionen? 60 Millionen? Und es gibt mehr.
100
Millionen wahrscheinlich. 16 Millionen.
16
Millionen, ja. Genau, da gleich erstmal hier RACP, ne? Der reiche Band, die kann es, denke ich mal, verschmerzen. Genau. YouTuber teilweise wirklich sogar mit manchen der Deals, dass sie das dürfen. Ne? Oder dass sie zumindest nicht verfolgt werden, wenn sie schnell runternehmen. Es ist wirklich, ihr seht es hier, die Sachen sind alle nicht unglaublich, wobei hier ein Jahr krass, also die scheint es jetzt zu dulden. Ne? Aber oft hat man halt irgendwie bei so Sachen, die alle paar Stunden neu irgendwie raufgeladen werden, wie jetzt das hier. Auch das etwas.
Was? Wolltest du den Mann sehen?
Ja, weiß ich eigentlich. Sorry, dann gibt es mal noch.
David, also weißt du, was zu E-Books? Also, sind die da noch ziemlich krass?
Ja. Also, es ist eine. E-Books werden da so ein bisschen belächelt, weil sie ein paar Megabyte groß sind. Also das sind halt mittlerweile, die Leute ziehen halt irgendwie 1080p oder 4K HD Sachen und das ist halt lächerlich. Ich glaube, du kannst irgendwie alle E-Books, die es gibt, in einen Raum ziehen oder so.
Nein, was?
Und wenn man es mal kurz einfach als niedrigschwelliges Angebot, die Gutscheine der Pirate Bay, die gibt es ja jetzt immer noch. Hoffen Sie vorne, aber ich ziehe wird. Mag ich eigentlich nicht auch noch.
Also weil ich wirklich war von mir, dass ich so einen Kino-Reader gekauft habe, im Vergleich zu den anderen, das ist offen, dass du dich da halt auch ziemlich leicht strafbar machst, selbst wenn du die Bücher kaufst, das ist halt ziemlich besser.
Ja, die Buchhändler sind natürlich auf 180, ne? Also die haben enormsten Angst. Oh, Adolf, mein Kampf.
Das
Das ist ein sehr cool, können das erstmal in Kampf ziehen. Ne? Das ist zum Beispiel, also die Private Banking, so diesen Typ Internet. Ach, Grin, was ist denn hier los?
Wo kannst du, glaube ich, auf Bildschirm erreichen oder so?
Dann ziehe ich mal das rüber. Warum mischt das jetzt immer durch? Sehr ärgerlich. Also das ist halt, der hat diesen Typ der Torrent-Index-Seite erfunden. Ja, die schauen ungefähr alle so ähnlich aus, auch die ganzen Grünen. Was ihr hier seht, ist quasi jetzt das Genre. Ja, wir haben hier nach Drehbuch gesucht, das fällt in der Sonstiges, weil es kein 4K, HD, super cool Hollywood-Blockbuster-Scheiß ist. Dann findet ihr hier natürlich Titel. Dieses Symbol hier sind Nightmare Things. Ja, ich habe gesagt, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Irgendwann hat man versucht, diese Punktoren-Dateien zu illegalisieren, die man halt eben als Visitenkarte oder als Karte und Wegweiser um den Computer in dieses kleine Netzwerk für diese einzelne Datei. Ja. Also jede dieser Dateien ist quasi ein einzelnes kleines Netzwerk, ja, wozu man einen eigenen Zugang braucht. Und irgendwann hat man angefangen. Nee, jetzt sogar. Irgendwann hat man angefangen, diese Punktoren-Dateien zu illegalisieren. Ja? Die Antwort waren die Magnet-Links, also diese Teile. Das sind quasi Links, mit denen der Computer, ne, also mit dem das Torrent-Programm eurer Wahl, in den allermeisten für Microtorrent oder so, eine Punktoren-Datei runterladen kann. Ja? Also das hat das jetzt zu bedeuten. Dann halt eben ein paar mehr Daten, was hochgeladen wurde. Und jetzt hier Seeder und Leacher. Ja, Seeder sind Leute, die das zusammen oder die Datei komplett runtergeladen haben und die sie dann hochladen. Ja, die sind ganz enorm wichtig. Wenn ihr keine Seeder habt im Netzwerk, wenn es niemand hochlädt, der Kontakt hat, dann kann niemand sonst das komplett runterladen. Die anderen, das sind Leacher, das sind Leute, die es runterladen, aber das sind komplett anders. Ja. Die Idee, also das Soziale, wenn man im Netzwerk ein kleines Ding am Leben erhalten will, muss man es runterladen, ja, und dann eine Weile lang ziehen. Wenn ihr wissen wollt, welche von diesen Dingen zum Beispiel beliebt sind, dann würde man hingehen und einfach mal das Seedern sortieren. Ja, oder halt ein Leadschirm. Joshi, wie passiert das?
Ich habe keine Ahnung, was du da eingestellt hast.
Das ist schlau und ich habe einfach nichts eingestellt. Also, genau. Ja. Hier, vielleicht mit dem Hacker, das war hier so ein schönes. Ich habe da habt ihr dann hier vorne, da müsstet ihr klicken. Und das hier ist dann halt ganz viel spannendes Zeug. Genau.
Das ist aber einfach nicht illegal.
Was?
Das kommt das Recht
in Arbeit. Ja. Kann ich ja.
Ja, das ist halt.
Es kommt drauf an, welcher Inhalt. Weil das kann ja etwas sein, was tatsächlich nicht kopiergeschützt ist.
Wenn Rechteinhaber vorliegt, dann ist es halt legal.
Aber ansonsten halt auch nicht. Das ist nämlich das Witzige, weil das Torrent-Protokoll an und für sich ist absolut in Ordnung und legal. Das darf man nicht vergessen, weil es gibt regelmäßig dann dieses Torrents gern verboten, das ist Blödsinn.
David?
Mhm.
Es gab ja irgendwie lange so. Das halt immer verschlüsselt ist, war das unsicherste war, weil ich war halt von unsicher in der Uhr. Das unsicherste war eigentlich immer gewollt, dass da eine Webseite geht und wir dort der Teil runterziehen. Aber das ist immer das unsicherste. Wie ist es mit den Torrents? Brauchst du ein Experiment dafür? Du gehst einfach auf jeder Seite und lässt das runter.
Die einzige Information, die ich jetzt gerade bekommen habe von der Private, ist quasi hier diese Source. Ja. Ich könnte es jetzt für euch ein bisschen zerlegen, das ist quasi so eine ganz, ganz lange URL-Liste. Ne? Von wegen guck da. Das ist eine ganze Liste, genauso mit dem Merkel fängt es an. Ihr braucht halt ein Torrent-Programm. Empfehlenswert sind zum Beispiel MicroTorrent und Transmission für Linux. Ich habe jetzt zum Beispiel Transmission, weil das ist schon einfach, das ist und einfach. Ihr nehmt den Ring, drückt auf Open und hofft, dass was kommt. Also normalerweise geht es relativ schnell. Was er jetzt quasi macht, ne, Schritt 1, er versucht jetzt die Metadaten dazu bekommt, den sucht er wieder alles, ne? Also andere Rechner, wo es verfügbar ist. Und hoffentlich soll es in den Knappen. Ne? Da unten seht ihr auch nochmal die Aktivität von dem Programm. Und hier seht ihr, ich bin ganz schlimm, ich lade viel mehr runter, als ich hoch habe. Ich habe 0,33% von dem, was ich runtergegangen habe, und habe ich auch hochgeladen.
Wie ist das? Das heißt, es ist auf den Computern quasi gespeichert. Ja. Und nur wenn du im Internet verbunden bist, kannst du es von über abrufen. Also wenn der andere
mit dem Internet verbunden ist. Genau, ja, das geht quasi über private Internetverbindung. Jetzt hat er quasi die Metadaten, ne? Jetzt hat er das kleine Programm gefunden, ne? Und macht sich das, glaube ich, gerade mal dran.
Lädst du nur gleichzeitig auch Sachen hoch, während das Programm offen ist oder immer, wenn der Computer mit Internet
verbunden ist? Während das Programm offen ist.
Ja. Aber das Programm kann auch im Hintergrund offen sein.
Ja.
Aber ein seriöses Programm wird drüber informiert.
Ja, natürlich. Das
heißt, ja.
Dann kannst du bei der Kasse aufhalten.
Das findet man halt wirklich hauptsächlich bei den Forenleuten. Ja. bei den Leuten, die Programme betreiben, die hochladen und die Netzwerke haben. Es gibt nämlich auch noch private Server. Ja, also ihr habt quasi zuerst kommt YouTube, ne? Also zuallererst kommen die legalen Sachen, die mittlerweile dagegen ins Feld gefahren werden, die Netflix ins Feld gefahren. Ne? Dann kommen die halbillegalen Sachen wie YouTube, ja? Dann kommt Linux, die UVK, dann kommen die öffentlichen Tracker, die das auf Wicca nutzen, okay, wo jeder drauf kann, wo sich natürlich irgendwie Anwälte tummeln, die Scheiße, nutzen nicht, das ist sehr gefährlich, keine gute Idee, ich habe das nur zu Demo-Zwecken gemacht. Dann kommen die privaten Tracker. Ja? Öffentliche Tracker, öffentliche Indexseiten, dann kommen private Indexseiten, ja, wo man halt quasi Login braucht, wo man Leute kennen muss. Selbst im Film. Beste Qualität. Die schmeißen Leute raus, die nur runterladen. Ja, das ist quasi eine Community. Man muss aber auch ein bisschen Zeit haben, die Woche ist ja regelmäßig mal einloggen und regelmäßig hochladen, weil die halt einfach Leute, die nur ziehen, einfach rausschmeißen. Und zwar das ziemlich groß. Ihr findet diese. Aber
YouTube ist nicht legal an sich, weil das ein bisschen.
Ja, gut, stimmt. Wenn man halt das zum Scheren von illegaler Mucke benutzt, hat dann schon. Genau. Ja, wenn jetzt zum Beispiel.
Das ist auch schon nicht drin. Ja. Das ist. Es gibt halt eigentlich bei YouTube nur die Funktion der Unterlassungserklärung. Also, das war halt, dass man unterlassen muss. Urheberrechtlich
geschütztes
Material
dazu
haben.
Ja.
Es gibt da eigentlich nie
strafrechtliche
Verfahren.
Genau. Hier, Reddit ist eine bekannte US-amerikanische Internetseite. Es gibt die sehr wichtigen Subreddits, also Subgruppen in Bytes und Torrent, ja, also r/torrents und so weiter und so fort. Das sind quasi Leute, die Invites, also Einladungen anbieten für eben so private Tracker, die man sonst einfach nicht findet. Ja. Diese privaten Tracker sind extrem krass, wenn man mal drin ist. Es gibt unglaublich viel zum Runterladen und das ist alles enorm schnell, beste Qualität und ist einfach sehr, sehr cool. Das ist halt alles sehr Community getrieben und es ist für Anwälte sehr schwer da reinzukommen und sehr aufwendig. Ja. Deswegen ist man eigentlich auch ziemlich auf der sicheren Seite. Also zumindest meine private Erfahrung, hätte da nie ein Problem. Plus ist halt echt krass. Also es gibt diese Teile sind sehr verschlossen, man fühlt sich cool, wenn man da reinkommt. Und was man dann findet, ist halt teilweise echt mal rum. Also WhatCD ist zum Beispiel, das ist der totale Klassiker, den haben wir dann angefangen. WhatCD gibt es seit 2004, 2005. Ja, einen der ersten privaten Tracker. Die haben das Projekt Gesell, was man hier sieht. Also hier ist halt dieser prätentiöse Text, bla bla bla, wie so ein Öffentlichungskontakt oder sowas. Die schreiben irgendwie, was das ist. Man kann dann hier auf Login klicken, dann kommt man halt, ja, viel Spaß, es gibt keine Möglichkeit zu registrieren, ne? Ganz kleines Team, das sind Millionen Mitglieder drin, gell? Aber da schaut es halt dann sowas, wenn man wieder auf Home klickt, kommt man wieder zu Sprüngelchen, diesen scheiß Text, sehr frustig. Hier Project Gesell, das ist ihre Software, die ist halt der Standard für alle anderen privaten Tracker. WhatCD ist das größte Musik-Archiv der Welt.
Und man kommt dann da ein bisschen auf die
Straße. Muss Leute kennen.
Ja. Oder du googelst ein bisschen. Ja, dann gehst du mal hier und suchst einfach mal WhatCD Interview. Werbungsgespräche. Tut ernst von mir, ne? Genau. Da gibt es dann halt einfach mal eine ganze Website, die ist auch von den Leuten gemacht, ist eigentlich auch ganz offen. Man kann sich halt bei den Leuten, es gibt einen Chatroom, ne? Da kann man reingehen und mit Moderatoren sprechen von WhatCD und den halt in einem Interview, was ungefähr 2 Stunden gehen wird, das ist mir zweimal durchgefallen, halt einfach über die eigenen Kenntnisse. Also die wollen, das ist nicht unmöglich, die fragen einen genau das, was da drin steht. Aber seid gewarnt, die wollen erstmal einen Screenshot, das ist das erste, wenn sie ankommen. Die wollen Nachweis eurer Internetverbindung, wie schnell die ist. Und die wollen einen Screenshot haben, damit sie halt sehen, dass ihr kein anderes Programm offen habt. Also dass ihr es halt nicht nachschaut oder so. Und dann müsst ihr halt relativ schnell mal antworten und fliegt halt raus.
Also was dann?
Genau, auf halt Fragen über alles, alle möglichen Fachwissen, Scheiße, über halt die Musik. Also die fragen einen dann irgendwie so völlig unwichtiges Zeug ab, wie halt irgendwie. So komplett gerinnt, Spektralanalysen von Musikfiles, also woran erkennt man, welchen Spektrum man kennt, ob das eine MP3-Datei ist oder so. Aber das ist alles, das hat man leicht gelernt, das ist so eine Sache, das liest du einmal durch, machst ein paar Notizen, Also wenn man sich dann mal irgendwie einen Sonntag langweilt und dann halt so ein bisschen nur den Scheiß irgendwie ausnimmt, dann ist ja auch mal ganz spannend. Und dann wird man da einmal abgefragt und dann kann man auch seine ganzen Freunde da reinholen. Wenn eure Freunde sich daneben benehmen dann, und ihr habt die eingeladen, kriegt ihr aber raus. Ja. Aber das ist, wenn ihr wirklich so schaltet dann damit und so scheiß. Ja? Und ihr wollt wirklich von einem Künstler alles haben. Boah, CD intern schaut dann so aus, dass ihr quasi, also ihr habt dann wirklich so eine Liste wie iTunes eigentlich. Ja? Also ihr habt dann quasi so eine Liste von Künstlern, da könnt ihr die einzelnen Alben ansteuern und einfach mal alles komplett runterladen. Und ihr könnt die Bibliothek ausrufen. Also es gibt alles auf Plug, also alles auf Lostless Audio. Es ist wirklich abgefahren. Das ist halt auch wirklich ziemlich cool. Es ist also eine Seite, wo man alles findet.
Aber
es ist aber so schwer da reinzukommen, dass ich nie einen Anwalt von Stress machen würde. Ich meine, es gibt ja noch die Pirate Bay. Ja. Und da tummeln sich dann die Anwälte, weil sie da das sind ja Kapitalisten, ja. Die wollen da viel verdienen. Die wollen mit wenig Aufwand viele Leute catchen. Und da hast du enorm viel Aufwand und catchst du nicht niemanden. Die haben ja auch nicht ein Mandat für alle CDs, die haben ja nur ein Mandat für gewisse Alben. Und dann catchen sie dafür 100 Leute, wo sie bei der Pirate Bay irgendwie 10.000 catchen. Kannst du dir halt überlegen, was du machen willst. Ja. Genau. Also ich sage euch, je höher ihr irgendwie in dieser Hierarchie, je näher ihr an die Leute, die wirklich uploaden und das unkommerziell machen für euer Interesse, also um das Zeug zu scheren, desto besser ist eigentlich das Erleben, also die Experience, die man daraus zieht. Was auch der absolute Burner ist mittlerweile.
Bei dem CD musst du quasi hochladen, auch Veränderungsmusik oder reicht das, was du runterlädst,
hochzuladen? Was?
Reicht es das, was du runterlädst, hochzuladen oder musst du alles hochladen, was du hast?
Du musst es reicht völlig aus, wenn du das, was du runterladen hochlädst. Das ist kein Problem. Das ist der Standard. Ne? Also man erwartet von Leuten, kriegst du bei allen privaten Trackern auch erstmal eine Schonzeit, wo du ganz viel runterladen kannst. Es gibt auch immer Torrents, die kann man einfach umsonst runterladen, also ohne dass man runterladen müsste, einfach um sie am Leben zu halten. Ist ja wie Wirtschaft, also das, was du runterlädst, ist ja am anderen selber hochladen. Genau. Und wenn alle Leute 1.0 haben wollen, das funktioniert halt nicht. Also es muss immer zirkulieren, es muss runtergeladen werden. Und es wird dann auch ermöglicht, aber man erwartet von dir, dass du die Sachen, die du runterlädst, eine gewisse Zeit auch wirklich zur Verfügung stellst. In der Regel so eine Woche oder so. Popcorn Time ist das ist eine von den Sachen, warum ich echt wieder gedacht habe, boah krass, ne? Also das macht dann einfach Spaß. Also Popcorn Time ist eigentlich ist ein BitTorrent-Rapper, das ist ein Torrent-Client, zweite Ableitung, wenn ich das was sage. Also das abstrahiert quasi von BitTorrent-Seiten, von ganz vielen verschiedenen, ne? Und stellt einem eine Auswahl zur Verfügung, die ist dann streamed. Also die werden in Voreinstellungen ziemlich schnell wieder gelöscht, werden aber auch hochgeladen, ja, während man sie runterlädt und werden dann sofort abgespielt. Und das ist ziemlich genial und verstandesweise funktioniert es.
Ja. Das ist im Wesentlichen vom Gefühl her, als ob du Netflix hättest, ohne was dafür zu zahlen.
Ja, und bester Qualität teilweise auch. Das Witzige bei Popcorn Time, es ist eigentlich letzten Endes ein Rapper für ytf.io, ne?
Ja, hier viel halt.
Oh, wie viel schreibt man das?
Ja,
immer. So? YTF.io, genau. Das schaut eigentlich genauso aus, da könntet ihr es runterladen. Ne? So Torrent-Line-mäßig.
Das ist im Wesentlichen Pirate Bay für Filme, die Seite.
Ja, aber das ist auch länger.
Natürlich, alles, was ich gerade zeige, ist nicht. Darüber, wie man sich schützen kann, verfolge ich gleich. Ich wollte nochmal ein bisschen das Wasser zusammenlaufen. Ja. Genau, wenn man jetzt hier klicken würde, könnte man es runterladen. Popcorn Time tut es in ein schönes Programm retten, was gut ausschaut. Also fettet es in ein schönes Programm ein und präsentiert es angenehm. Ja, und dann macht es Streams halt, also das spielt relativ schnell ab. Demonstriere ich das jetzt auch, dass man es damit zumindest nicht glaubt, wenn ich euch zeige. Mittlerweile hat auch alles geladen. Lass uns mal gucken. Was?
Big Hero 6.
Wo?
Big Hero 6. Noch
100?
Ja, da Big Hero 6.
Ist das cool? Ja. Nick, das ist nicht so.
Ich habe eine Frage, gibt es da noch Englisch abgeben?
Du kannst Untertitel einstellen.
Ja. Die Untertitel. Du wirst dir, es gibt ja auch immer links einen Trailer, hier könnt ihr anschauen und die Qualität einstellen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was funktioniert. Das ist auch EMDBs reingelegt, das ist halt auch werbefrei, das ist einfach cool. Ja, also ich habe es auch so eingestellt, dass die Sachen speichert, wenn du die dann in der Hand. Denn meistens will man für mir nur einmal gucken, das macht keinen Sinn zu löschen.
Die Grundeinstellung ist, dass er eine temporäre Datei anlegt, während das Programm offen ist, von allem, was er runterlädt, damit du es auch die ganze Zeit auch wieder hochladen kann. Aber sobald das Programm schließt, löscht er normalerweise alles, außer du gehst in die Option und machst es weg, dass es gehalten soll, weil du weißt, dass du es einfach irgendwie für was anderes brauchst.
Ja. Ich habe hier gerade andere Torrent-Clients offen, ich glaube, da kann ich dann schon sofort finden.
Ja, der braucht halt manchmal eine Weile.
Oder so.
Das gibt es übrigens auch für Android, also fürs Handy.
welche Seite brauchen wir nochmal? Die kommt SE ist die gute, ne? Ja. Also Popcorn Time ist ein Programm, was wirklich von Amateuren aus Argentinien gemacht wurde. Also wirklich geile Hacker. Dann aber irgendwie nach zwei Wochen so Muffensausen bekommen hatten, sodass so auf einmal in der New York Times stand und so. Dass sie halt einfach irgendwie es gelassen haben, relativ schnell. Und die dann. Genau, und dann gibt es halt jetzt andere Amateure, die das halt weiterführen.
Lip.io, glaube ich.
Ja, manchmal braucht es echt ein bisschen, das ist aber untypisch. Ich habe noch nie mal gewartet. Ihr findet das mittlerweile mit dem Namen Time for Popcorn.io, oder?
Nee, PopcornTime.io.
Echt?
Ja. Also es geht beides. Es gibt verschiedene Weiterentwicklungen, weil verschiedene Gruppen halt an dem Code arbeiten.
Und die einen sind aber Halsabschneider. Reddit ist immer eine gute Anlaufstelle für Hackerkultur. Ja, genau das. Da könnt ihr es runterladen. Schauen wir mal, ob mittlerweile was kommt.
Ich glaube, alles ist möglich. Ist die Wahrscheinlichkeit, gedockt zu werden?
Hoch.
In Deutschland hoch.
Ja. Und deswegen. Seite man schützt sich halt, wo ich gleich dazu komme. Welchen soll man Alternative mal ausprobieren?
Geh mal zu einer Serie. Nimmst eins von den neuen Game of Thrones Folgen, die haben normalerweise sehr, sehr gute Quoten.
Ja.
Ja, sag ich doch.
Zack.
Also je nachdem, wie viele Leute das gerade zur Verfügung stellen, hat man halt viel, viel schneller und viel, viel bessere Zugriff.
Und wenn es niemand hochlädt, dann geht's nicht.
Aber genau. Es gibt bei der Fensterseite halt auch so einen kleinen Button, der von grün bis rot wechselt, wo man schauen kann, wie viel es gerade hochladen oder runterladen ist, bevor man dran sitzt und 10 Minuten wartet, ob es kommt oder nicht.
Ja. Das ist eigentlich echt ganz ordentlich. Hier oben sieht man halt immer noch, also wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, auf der .io-Seite oder check Reddit. Hier oben sieht man halt immer noch, was er gerade macht. Also hier tut er gerade das Ziehen. Das ist halt die Debatte.
Ja. Upload ist, was man selber zur Verfügung stellt.
Genau, der auch. Das macht er gerade sogar einiges. Das ist cool.
Genau. Kannst du Untertitel anhören?
Habe ich das nicht?
Der reicht ja richtig gut zu unten sein. Ich weiß nicht, ob die anhören.
Einfach hier? Oder wo muss ich klicken?
Kann das sein, ja.
Ja, David.
Ah, okay.
Ja.
David.
Ja.
Seine Standard-Konstellation aus dem Schulbett.
Was?
Bestimmt.
Ja.
Ich gucke dir nach.
Ja. Danke.
Also es kommt halt immer darauf an, was bei diesem Einführung zur Verfügung gestellt wurde. Die Anzahl der Untertitel kann variieren. Meistens sind es genau die in der Verkaufs-DVD auch dabei sind.
Es gibt jetzt bei YouTube Untertitel, die man sich einstellen kann, die automatisch erstellt werden, wenn das vorgelesen wird.
Also ich habe hier zum Beispiel Kingsman, The Secret Service oder so, habe ich in Englisch, Portugiesisch, Dänisch, Niederländisch, irgendwas Arabisches, was ich nicht lesen kann, Suomi, keine Ahnung was das ist, Griechisch, Bahasa Indonesia, Israelisch, irgendwas, was ich auch nicht lesen kann, Tomania oder so ähnlich, keine Ahnung, noch was Arabisches, was ich nicht lesen kann, irgendwas Kyrillisches, wahrscheinlich Russland, Französisch, Türkisch, Spanisch. Ah, Brasilianisch, Polnisch,
ja.
Slowenisch und Magyar, was auch immer das ist.
Also nur mal eine kleine Anekdote hier. Wir hängen hier gerade irgendwo im Nirgendwo bei Karlsruhe und das Ding zieht mir hier im Ernst mit 1 Megabyte pro Sekunde. Das ist halt schon cool, ne? Also muss man echt sagen.
Großer Vorteil von Torrents.
Ja, die geht halt echt ordentlich. Ich wollte euch halt mal zeigen, das ist ziemlich cool. Genau. Wie kann man sich vor. Hörst du mir auf?
Spoiler!
Ecke. Ich mag jetzt hier niemanden nerven.
Ist auch
Spoiler. Drück
mal.
Escape.
Ich glaube, einer der Hauptdarsteller spielt irgendwann vielleicht mal.
Oh,
Boah,
yeah!
Wie schützt man sich vor Verfolgung? Also es gibt ja viele so Kryptomatis.
Vielleicht ganz kurz, das konkrete Problem bei Popcorn Time ist, dass sobald du Popcorn Time als Programm benutzt, um diese Toys zu ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland sehr, sehr hoch, dass du eine Abmahnung kriegst. Das ist, da gab es vor kurzem erst eine Welle, deswegen gibt es in den neuesten Popcorn Time Versionen auch eine automatische Einbindung von vpn.kt oder so, weil sie dieses Problem erkannt haben und auch technische Schritte in diese Richtung annehmen.
Das ist genau. Jetzt kommen wir zu Teil 2 von dem Vortrag. Also es gibt relativ viel gute Zeug im Internet und es macht Spaß und die illegale Szene lebt und es macht Spaß, damit zu machen und so. Genau, es gibt dann was Soziales für mich. Also ich mache gerne regelmäßig Werbung dafür. Ihr könnt natürlich schon unbedingt alles Zeug sehen, wenn ihr wollt. Es gibt viele Künstler, die bieten das legal an. Das könnt ihr auch gerne machen. Ich habe ja vorhin gemeint, wir haben hier kein Szenario, wo uns ein Geheimdienst an Google bildet. Ne? Die meisten Linken, wenn man irgendwie zu Krypto-Partys geht oder zu IT-Seminaren, da heißt es immer NSA, Festplattenverschlüsselung vor, bla bla bla. Das ist hier nicht das Problem. Hier geht es wirklich um privatwirtschaftliche Akteure. Dem Staat ist ziemlich schwierig, was wir hier treiben. Wie schützt man sich vor privatwirtschaftlichen Akteuren? Das ist eigentlich relativ
wichtig.
Jetzt, entweder du kaufst legal, es gibt mittlerweile Angebote, ihr könnt doch einfach Netflix nutzen. Dann macht ihr
das
alles. Ihr könnt auch Netflix nutzen, das sind aber nicht alle Sachen. Aber sind es dann neue Ziele haben wollen und manchmal wird auch wieder gesperrt und so. Also ja, ist eigentlich schon die Welt überlassen. Für mich ist es halt auch eine finanzielle Sache. Ne? Weil da kommt es halt einfach Netflix und zahlt dann 10 Euro im Monat. Ich zahle für meinen Kosten im Jahr.
Bitte?
Genau. Nochmal?
Nochmal?
Ich habe euch am Anfang erzählt, das ganze Abmahnwesen funktioniert ja, weil privatwirtschaftliche Akteure, also sprich Firmen und ihre Kettenhunde in den Kanzleien die Möglichkeit haben, an eure IP-Adressen ranzukommen, ja? Weil das vom Staat eingeräumt wird und die sich dann quasi die Provider und die ganze Internetindustrie, die dazwischen steht, einsparen können.
Niklas? Oder kann man nicht einfach ein Internetcafé das Geld investieren und das auch nicht zurückziehen?
Ja, der Punkt ist halt, ihr müsst irgendwie es also schaffen, dass die IP-Adresse von euch nicht in den Händen von der Kanzlei gelitten hat. Ja? Also eure eigenen Provider werden euch dann nicht schützen. Ja? Also ihr braucht quasi Leute, die in der Lage sind, dann einen Schutz zu gewähren und dies verweigern können. Und das sind wir jetzt in der Schattenwirtschaft, wo man verschiedene Rechtslagen in verschiedenen Nationalstaaten gegeneinander spielt. Das ist eine Sache, die machen manche Leute im Internet seit vielen, vielen Jahren. Mit viel Erfolg und viel Spaß. Ne? Das ist außerdem, wie man an manchen Sachen sieht, eine Multimillionen-Industrie. Das ist ein enorm harten Wettbewerb. Das Prinzip ist halt eigentlich wirklich nur, dass ihr inzwischen geschalteten Server braucht. Ja, so einfach. Ihr braucht ein VPN. Ein VPN ist wirklich, das ist im Allgemeinen eine Sache. Also, es macht einfach wirklich Spaß. Stellt euch vor, ihr seid in der Uni und wollt privat surfen. Stellt euch vor, ihr seid in einem Hotel und irgendwelche Sachen sind gesperrt und ihr könnt nicht mehr sehen. Solltet ihr es nachdenken. Es ist immer cool, VPN zu haben. Stellt euch vor, ihr habt Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Da mag ich gar nicht drauf eingehen. Ihr wollt euch davor schützen und wollt, dass der Staat alles mitschneidet. Dann braucht ihr VPN. Ein VPN ist im Allgemeinen einfach eine sinnvolle Investition und ist einfach mittlerweile sehr, sehr, sehr günstig. Ja. Es gibt viele gute Anbieter. Es gibt auch einen Halsabschneider. VPNs lassen sich sehr leicht starten. Man braucht eigentlich einen Server irgendwo im Ausland, ja, und bietet quasi an, Leute über den Server den Traffic zu machen. Ja, also über den Server mit dem Kontakt zu geben. Und das heißt, ihr braucht eigentlich nur einen Server oder ihr habt einen Server und recycelt ihn ein bisschen weiter, wenn er nicht die ganze Zeit ausgelastet ist. Es ist so einfach, dass da halt eine enorme Konkurrenz gibt. Was ihr auch machen könnt, ist, falls ihr Freifunk.net unterstützen wollt, ja, eine coole kleine Initiative, die öffentliche WLAN schaffen will, kauft euch einen Freifunk-Router, die kosten 20 Euro und die kommen mit einem VPN. Ja.
Warum genau zahlst du denn so 40 Euro im Jahr für VPN?
meint ihr denn, über welche VPN das läuft?
Keine Ahnung.
Gibt es
einen?
Ja, über irgendeinen schwedischen.
Oder Holland.
Oh, IKEA.
Ja, IKEA.
Ach, Schweden. Kommt euch das bekannt vor? Bei Schweizern. Genau. Es gibt ein Hacker-Kollektiv, die haben sich irgendwann gedacht, schaut, ganz viele Leute verdienen doch endlich Geld mit diesen VPNs. Wir machen das mit einem Zweck, wir betreiben Tor-Exit-Nodes, wir helfen bei Freifunk mit, wir haben einen guten Namen in der Szene, warum machen wir nicht irgendwie ein kleines illegales Angebot für die anderen Leute auf, um ein Grundeinkommen zu haben und bieten das irgendwie zum Öffentlichen. Man könnte halt auch mal die Tür zu machen. Ja, das ist immer so gut. Diese Leute heißen Erdbeeren. Ja. Ich mag jetzt keine Werbung für die direkt machen, aber ich kann euch halt eigentlich auch nichts anderes empfehlen, weil ich halt immer die benutze. Erdbeeren. Was habt ihr nicht verstanden? Oder was hast du nicht verstanden? Nix?
Ich kann es ganz allgemein.
Okay, ich kann es versuchen, ja. Also RVPN ist ein VPN-Provider, mit dem ich sehr gute Erfahrungen mache gerade und ihr seht ja, dass es funktioniert. Ich habe mich ja gerade hier eingewählt über das schwarze Fenster mit dem OpenVPN-Kommando. Das ist halt quasi das Ding. Bei RVPN, ich bin zufrieden mit dem. Ne? Ihr könnt halt anonym bezahlen mit Bitcoin, ihr könnt auch per PayPal zahlen oder sowas. Ihr müsst eigentlich nicht euren Namen eintragen, sondern es geht halt wirklich, wirklich ziemlich anonym. Und es kostet halt im Jahr mehr 54 halt, ne? Pro Monat 5 Euro. Ja. Und dafür hast du halt quasi nicht nur Netflix, sondern halt auch einfach Spotify und deine E-Book-Datenbank für Umwelt. Ne? Und da bist du halt dann, also es gibt keinen hundertprozentigen rechtlichen Schutz. Ne? In der Regel, also ja, die sagen jetzt, also die sagen halt immer, dass sie nicht speichern, was du machst. Ne? Und dann können sie halt IP-Adressen nicht mehr zuweisen. Und bis jetzt habe ich habe noch nie gehört, dass jemand unter einem VPN gecatcht wurde. Also das ist der komplette Todesstoß, wenn einmal irgendwie jemand das einscannt, das beweisen kann, dass es über ein VPN ging und es einmal hochfällt, dann ist der VPN dann wieder tot. Ja. Es gibt ansonsten auch noch irgendwie 1 Million andere VPNs, die sterben alle ziemlich schnell und dann gibt es wieder neue. Da kann man sich auch überlegen. Ich bin mit denen hier ziemlich zufrieden, bieten einen Client an für. Die Website schaut komisch aus, aber die sind halt wirklich nett, die helfen vor und so, wenn sie Kapazitäten haben dafür. Was halt auch relativ nett ist, genau wenn man hier auf Status geht, falls irgendwen interessiert, die haben hier halt einfach, die zeigen ziemlich genau ein, wie viele User sie haben, wie viel Bandbreite sie einfahren, also sie garantieren jedem 4 Mbits, das ist ziemlich gut. Hier hat man eine Statistik der Auslastung. Und es gibt sogar eine Ping-Matrix, also falls irgendwer von euch sich ein bisschen für Suchzeug interessiert, das ist endgeil. Also ihr könnt quasi gucken, wie quasi denen die Netzwerke untereinander ausgelegt ist. Das schaut endgut gut aus. Niklas?
Ja, das ist ein bisschen aus dem V-Tunnel. Was ist V-Tunnel? Das ist aber.
Tunnel oder V-Tunnel? V-Tunnel sagt mir nichts, das hört sich nach irgendeinem Markennamen an. Aber so ein Tunnel, das Prinzip
ist
Tunnel.
Das ist eine Website, mit der du quasi. Also so Browser.
Ach so, damit kannst du halt nicht kaufen. Also das sind halt, das Prinzip VPN ist eigentlich, also ihr könnt vielleicht das Wort Proxy. Ne? Also ein Proxy ist ein zwischengeschalteter Server. Die meisten Proxys funktionieren aber nur für Internet, also für Webseiten. Ne? VPN ist halt, das Prinzip VPN ist das wirklich der gesamte Verkehr, der von Computer ausgeht, über diese Leitung kommt. Also auch für Torrent und Alarme zu machen. Und das ist halt eben der Unterschied, jetzt ohne dass ich Fortune genau kenne, was die machen. Aber prinzipiell machst du einen Tunnel, das nennt man so einen Tunnel, ne? Wo quasi der ganze Verkehr umgelenkt wird über eine einzige Verbindung. Das heißt aber technisch ein VPN. Ne? Das ist der gängige Standard mittlerweile. Das benutzen auch alle größten Firmen.
V-Tunnel ist eine Proxy-Seite.
David, ja. Kaffee?
Nee, danke. Genau. Ihr findet hier halt auch relativ gut schön bebilderte Anleitungen für eure Windows, macOS und Linux-Rechner. Geht auch unter Android, falls ihr mal ins Ausland wollt und anonym oder falls ihr planen, nach China zu fahren oder so und euch schützen wollt. Das Schöne ist, ihr könnt das nicht mehr vorbenutzen, außer Vertrauen, ihr könnt nicht trauen über Core. Ihr könnt aber gerne auch Tor benutzen, aber Tor ist halt sehr langsam und Tor ist halt wirklich so CIA-mäßig. Ne? Und oft hat man halt gar nicht das Problem, dass es halt um die CIA geht, sondern halt einfach zum Beispiel um privatwirtschaftliche Akteure oder den Arbeitgeber. Und da reicht das mit VPN völlig aus. Ne? Und es ist halt, also ich persönlich finde, das ist eine gute Investition. Ich würde euch nicht empfehlen, irgendwie zu torrenten. Ich wollte euch nur darüber informieren. Wenn ihr torrentet, dann ist aber bitte einen VPN. Ansonsten investiert ihr wirklich viel, viel Geld. Ne?
Meinst du, sicher ist Tor?
Tor ist immer ein bisschen sicher. Du musst halt wissen, was du machst. Das ist gar nicht so einfach.
Also, schneller, illegaler,
also mein Virus runterladen. Ne? Du kannst davor alles runterladen. Es ist aber sehr schwer, die Traumkraft über Tor umzuleiten. Tor ist halt wirklich so, damit irgendwie. Achso, was auch übel geil ist bei VPNs, ist, bei YouTube gibt es auch so die GEMA-gesperrte Inhalte. Die könnt ihr mit dem VPN auch erreichen, weil ihr über einen schwedischen IP kommt.
Ja.
Sehr cool, ihr kommt auf YouTube auch alles dran. Das ist auch wieder so ein kleiner, geiler Bonus. Ne?
Gibt es VPN auch gratis?
Doch, oder? So zeitweise, so Cyberghost oder sowas, was man dann immer für 2 Stunden benutzen kann.
Würde nicht bekommen.
Echt?
Würde nicht. Weil, solche Leute kein Interesse daran haben, auch zu verteidigen, falls ein Anzeige kommt.
Also, du musst auf den VPN gleich was zahlen.
Ich würde empfehlen, einen kommerziellen zu nehmen. Ihr könnt ja auch dieses 1 Euro für 7 Tage mal zum Ausprobieren. Solche Angebote gibt es bei den meisten Seiten. Der Punkt ist, die machen sich, die verdienen ja quasi mit eurer Seite Geld. Ne? Und darum haben die ein großes Interesse daran, dass sie halt irgendwie schauen, dass sie euch verteidigen und dass sie selber irgendwie rechtlich in so einer Krautzone sind. Also sie machen sich halt quasi mit euch zusammen strafbar. Und das wird halt wieder sowas. Ich meine, es wäre nicht unvorstellbar, also ihr müsst diese Seite vertrauen können. Euer VPN-Provider, der schützt euch und das ist euer einziges und wichtigster Schutzschild. Und der Punkt ist halt, wenn ihr, also es wäre nicht undenkbar, dass es immer so eine Verunreinigung hat, von der ihr das selber bezahlt wird.
Also
dass ihr halt selber von einem Daten kommt.
Sagt ihr Anonymous was? Anonymous?
Oder Anonymous?
Nee, der erste ist Mox. Mox, wirklich. Und weil das ist auch so ein VPN. Die IP ist so. Und sagt, das darüber bin ich eben auf den Gmail-Adresse gekommen.
Es gibt auch Formen zu Ranking-Seiten, ne, irgendwie die besten VPNs ever, die wenigsten VPNs sind halt, das ist wirklich eine halbe Zeit an Bord schon. Ne? Also die VPN ist wirklich einfach frische, offen. Ne? Die sind so erfrischend cool, dann. Das ist halt irgendwie der einzige, die halt Vertrauen für die VPN irgendwie gefunden hat. Weil die anderen haben halt echt so, die laden halt selber, die machen selber Blogs auf, die halt irgendwie Blog über VPNs reißen oder so. Und laden auch alle Dienst hoch und fälschen dann immer irgendeinen Scheiß und bezahlen Leute für positive Bemerkungen und Upvotes und so ein Kack. Und das ist eine richtig schlimme Haltung von der Branche. Es ist schwer, als Vertrauen für die Leute zu finden. Darum würde ich halt auf die Hörer sagen, achten. Es gibt noch andere große Provider wie CIA, gerade Internet Access. Und es gibt halt diesen eingebauten VPN-KT oder so bei Popcorn-Time. Die bezahlen dann Popcorn zum Beispiel Geld, dass die halt bei der Werbung, also dass die halt quasi den kleinen Kabinen drin haben. Aber die funktionieren auch ganz gut. Ja.
Das heißt, Popcorn hat einen drin. Das heißt, und das allein Popcorn
funktioniert. Du kannst noch ausblenden. Du kannst halt quasi, es gibt einen VPN-Client im Popcorn drin, aber VPN-Client ist nicht umsonst. Du kannst auch den anderen nutzen. Popcorn macht halt einen. Das ist halt quasi so ein, kannst halt gleich mitkaufen bei dem. Also die machen halt, die bieten dir halt an, direkt deinen Account zu machen, dann kannst du den Account-Daten direkt da eintragen, Popcorn rein, aber dann schützt es dich halt sonst nicht. Und wenn du irgendwo anders ein VPN machst, dann schützt du halt deinen ganzen Verkehr.
Okay, das ist halt das von der
Kopfschule. Das ist dann von Kursiker ein Problem, aber das ist halt ein Problem, dass du nicht irgendwie dann gleich deinen ganzen Verkehr schützen kannst. Ja. Ja. Also ich persönlich, also die meisten linken Leute würden euch das vorgestellt, ich bin für das. Ihr könnt auch gerne vor und ein VPN gleichzeitig nutzen, falls ihr wollt. Aber bedenkt halt irgendwie bei RVPN, das ist bekannt, dass die mit den überschüssigen Kapazitäten von euch betreiben. Ne? Also unterstützt die RVPN und auch gar nicht vor, weil deswegen ist ja relativ teuer. Aber es ist auch nicht.
ist jetzt, wenn man irgendwie versucht, staatlichen Überwachungsnetzen und dergleichen auszuweichen, halt nicht so effektiv.
Ja.
Aber es reicht aus, um privatwirtschaftlicher Verfolgung zu entkommen, weil die sehen halt, scheiße, ist eine IP-Adresse aus Holland, da kommen wir eh nicht ran. Oder schicken dann eine E-Mail hin, gibt uns die Daten raus und dann kommt zurück, tut uns leid, alles schon gelöscht und dann war es das auch.
Bin ich sicher, wenn ich einfach auf Kinox gucke, ohne Vorgänge?
Ja.
Oder was Produktion muss ins Ausland fahren, oder? Und dann ist ja
Im Ausland setzen wir nicht zum Beispiel Holland, da ist es nicht einfach legal. Also nicht legal, aber es wird nicht verfolgt. Da gilt es als Privat.
In der Schweiz weiß ich nicht. Jetzt von hier nach Holland fährst du ein paar Filme zu
tun. Das ist leicht ein solches Argument.
Aber du kannst den Kabel bei der Bahn und du in Holland.
Außerdem muss man ja sowieso regelmäßig nach Holland fahren wie ein anderer
Ja. Also Tor, wenn ihr Angst vor dem Geheimdienst habt, oder Tor, dann ist um vieles andere geht es VPN. Wir können natürlich auch gerne VPN und Tor zusammenschalten. Also das ist nichts dagegen, aber es ist halt wahnsinnig. Das wäre doch ein Zeichen. Persönlich hätte ich das nicht brauchen. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen anders. Das ist mir wichtig. Ich glaube, ich habe jetzt nicht ganz so gemeint, was ich sage. Und ein bisschen was über die Geschichte. Ich glaube, die Rechtslage ist ein bisschen vielfältig, ein spannendes Thema, das sich immer wieder ändert, mit Reformen und neuen Urteilen. Für weiteres Nachlesen, sehr spannend in Deutschland, ist der Blog netzpolitik.org. Ist eine sehr empfehlenswerte Website. Was auch sehr spannend ist für Betroffene, ist torrentfree.de. Also die sind, machen noch öfter mal Interviews mit VPN-Betreibern und sind so einfach, da gibt es auch immer die Kinocharts von den am meisten piratisierten Filmen. Auch immer sehr cool, also die machen diese berühmten Charts. Sind auch ansonsten einfach eine gute Quelle für Informationen. Ne? Also da kann man immer ein bisschen ein Auge drauf haben, wie die Rechtslage sich verändert. Ansonsten, ja, es ist wirklich ein sehr vielfältiges Thema. Ich konnte es jetzt nur mal oberflächlich streifen. Ich habe schon ein paar Fragen beantwortet. Genau. Also es ist leider ist es mittlerweile so unglaublich verstrickt und kompliziert mit dieser ganzen Forum-Sache mit diesen Millionen privaten Trackern. Da gibt es ganz viele Diagramme. Das ist dann jetzt. Aber warte mal, vielleicht finde ich das ja sogar schnell.
Was machst du mit deinem Strafbar? Dadurch, dass du das Zeug runterlässt. Und egal, ob du es in deinem VPN oder runterlässt, ist immer noch strafbar, ne?
Hm? Rein legal gesehen, ja.
Das heißt, wenn ich hier jetzt eine Stütze suche, dann kann man eine Anzeige erstatten.
Na, nur das. Ich mache mich ja nur quasi gegenüber dem Rechteinhaber strafbar. Okay. Also der müsste den Rechteinhaber anweisen, der Rechteinhaber müsste ihn nachweisen, sondern ein privates Schadensverfahren anstrengen. Das ist alles zivilrechtlich. Die Polizei spielt da das frei. Jetzt
hat niemand aus der Ordnung.
Also das ist mal so eine ganz witzige kleine Überblickssache über die ganzen privaten Sachen, die es gibt. Bei Music. Ja, da hast du jetzt hier Anything and Everything, What's CD. Dann gibt es halt Wunschsachen. Genau, dann bei Game-Dingern. Also das ändert sich halt auch immer. Aber es gibt wirklich viele private Tracker. Es ist immer mal sinnvoll, ein bisschen rumzusurfen, wenn es lang wird. Bei vielen kann man sich einfach registrieren. Und private Tracker sind auch nochmal ein sinnvoller Schutz gegen halt Verfolgung. Ja. Also bei den meisten privaten Trackern kann man relativ sicher runterladen. Bei den meisten. Je schwieriger es ist, reinzukommen, desto sicherer sind sie. Ja. Im Allgemeinen schützt doch immer bitte mit dem VPN. Aber es gibt mittlerweile eine enorme Hürde. Viele Leute finden dann Zugang nicht mehr. Die Szene bleibt ungefähr gleich groß. Aber es schafft unglaublich viel kulturellen Mehrwert. Zum Beispiel mit so kleinen Sachen wie Popcorn rein. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen Interesse wecken können. Ihr könnt mich ansonsten noch gerne mal fragen. Ne? Ansonsten schaut Foreign Free, schaut auf Reddit, googelt ein bisschen rum.